Ich möchte mit einer Frage starten, und zwar, ob du die Uru Oi Wau Wau kennst oder vielleicht sogar Verwandte da hast. Niemand? Komisch. Aber tatsächlich gibt es dieses Volk und es ist eines von vielen Völkern, zu denen es kaum oder keinen Kontakt gibt. So, ich weiß nicht, ob das euer Erleben etwas sprengt, so in Zeiten von Google Maps und wir haben Satelliten überall. Gibt es das tatsächlich noch und laut Wikipedia gar nicht so wenige? Völker oder Gruppen, die in freiwilliger Isolation leben, nicht kontaktierte Gemeinschaften, da weiß man, die gibt es, da geht aber keiner hin. Und es gibt tatsächlich, man vermutet es zumindest, unentdeckte indigene Gemeinschaften. Und da reden wir nicht von den Badenern, ja, sondern von kleinen Gruppen irgendwo, vor allen Dingen im Amazonasgebiet in Brasilien, wo man vermutet, da gibt es noch Menschengruppen, die wir nicht kennen. So. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Mich hat das die Woche ein bisschen beschäftigt, dass in unserer hochtechnologischen Welt, dass es so etwas überhaupt noch gibt. Aber das gibt es. Und ich vermute, die meisten von uns, wir haben keinerlei Meinung oder Haltung zu solchen Völkern, oder? Schon mal so bewusst einen Abend genommen und reflektiert, wie geht's mir mit unentdeckten indigenen Menschen? So, was ist meine Haltung? Welche Werte? Weiß ich nicht. So, und wir erleben, dass es gar nicht so einfach ist, sich Menschen gegenüber zu positionieren und nicht mal diese ganz extremen Beispiele, sondern schon, jetzt guck nicht rüber, der rechts oder links sitzt oder der, zu dem du nicht rüber geguckt hast, wo du denkst, ah, gar nicht so einfach. Wir merken das auch politisch, ist es schwierig darum zu ringen, wie, in welcher Beziehung stehen wir zu anderen, zum Fremden, zu Völkern um uns herum, wie geht es uns damit? Und irgendwie ist die Diskussion schnell so in zwei Extremen. Entweder gibt es jede Menge Vorurteile und irgendwelche Sachen, die man über Generationen vielleicht schon gepflegt hat, die man über Völker oder Menschen oder den Nachbarn denkt. Oder es wird so ein bisschen romantisiert, oder? Oh, alles Fremdes, exotisch und spannend und ganz toll und man muss sich überhaupt keine Gedanken machen und das einfach auf sich zukommen lassen. Und so ist es irgendwie ein bisschen schwierig. Und wir könnten ganz viel darüber reflektieren, was sagt denn Gottes Wort dazu? Wie sollen wir miteinander umgehen, mit dem Nachbarn, den wir nicht leiden können, mit den Völkern, mit dem Fremden bei uns? Aber wir wollen das heute etwas spezieller tun. Und ich hoffe, du hast deinen Bleistift gespitzt oder dein Handy dabei, schreibst vielleicht ein bisschen mit. Es wird ein paar Texte geben, die wir gemeinsam angucken. Und nächste Woche feiern wir richtig groß Taufe, ja, mit 7 Täuflingen. Da gibt es Lebensgeschichten, da gibt es hoffentlich ganz viel Emotionen. Wir freuen uns mega drauf. Heute machen wir nochmal ein bisschen mehr Unterricht. Aber ich hoffe, ihr könnt da mitgehen. Als Nachfolger von Jesus Christus, alle, die sich dazu zählen, wenn noch nicht, herzlich willkommen in unsere Runde. Wir begleiten dich gerne auf dem Weg dahin. Gehören wir ja nicht nur einem Volk dieser Erde bei. Ja? Wir sind nicht nur Deutsche oder wo immer du herkommst, sondern wir gehören zu einem Königreich, so hat Jesus das formuliert, das nicht von dieser Welt ist. Ja? Paulus beschreibt es nachher mal so, stopp, hier. Nachher mal, als wir dagegen sind Bürger des Himmels. So du und ich, wir haben sozusagen eine doppelte Staatsbürgerschaft. Du hast deinen Pass von wo immer, welchem Land das Menschen hier auf diesem Kontinent oder auf dieser Erde gemacht haben. Und wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, dann hast du eine Staatsbürgerschaft im Himmel, in dem unsichtbaren Königreich des Himmels. Und so haben wir als Christen mit dieser Staatsbürgerschaft eine ganz besondere Beziehung zu einem anderen Volk auf diesem Planeten. So, und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber ich spreche natürlich von den glorreichen Württembergern. So, oder? Von uns, die wir durch die ganze Welt fahren mit unseren kleinen gelben Stickern und sagen, schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? So, wir haben einen ganz besonderen Platz in Gottes Herzen, aber ich meine natürlich nicht das, sondern das Volk Israel. Und diese Frage, wie positionieren wir uns als Christen, als Kirche zu diesem Volk, das irgendwie ja ein bisschen special ist, oder? Also selbst wenn du das Thema völlig neutral anguckst, sagst, ich habe noch nie von Israel gehört, ich mache mich mal schlau, ich google das mal ein bisschen, dann wirst du rausfinden, dass dieses Volk irgendwie viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Ist euch das mal aufgefallen? Das bestimmt unsere Medien hoch und runter, das bestimmt irgendwie die Geschichte von ganz vielen Völkern, von den Kreuzzügen über davor, das Römische Reich, sonst was. Irgendwie geht es andauernd um dieses kleine Land. Geografisch, zumindest heutzutage, keine entscheidende Rolle mehr. Ja, früher die drei Kontinente, die aufeinandertreffen, Handelswege, okay. Aber heute kannst du mit dem Schiff einfach drum rumfahren und sonst wie, kannst drüber fliegen, alles nicht so spannend. Wenn du ein bisschen weiter guckst in die politische Dimension, dann wirst du merken, die UNO hat gegen Israel mehr Resolutionen wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen ausgesprochen als gegenüber allen anderen UNO-Staaten zusammen. Und da sind ein paar echt böse Schurken mit dabei. So, hä? Komisch. Und wenn du in die Geschichte guckst, auch in die christliche Geschichte, die ist nicht immer ruhmreich gegenüber diesem Volk. Und irgendwo beschäftigt es christliche Gemüter seit Jahrhunderten, ob wir dieses Volk hassen, es uns egal ist oder wir es frenetisch verehren. Und irgendwo dazwischen sortieren sich Christen schon seit Jahrhunderten ein. Dieses kleine Volk mit dieser absolut surrealen Geschichte von Verfolgung, von Vorurteilen, von Vertriebensein. Ich glaube, kein Volk musste mehr erleiden als sie in den letzten Jahrtausenden, die wir Geschichte haben. Und alles nur, weil sie zu diesem Volk gehören. Selten gab es wirklich wirtschaftliche Gründe, so wo wir immer verstehen, finden wir schlecht, aber wir verstehen das, wenn ein Land das andere wegen den Ressourcen irgendwie ja, übernimmt. Gab wenig Politik, so dass sie groß Einfluss gehabt hätten und ein großer Spieler waren, den man platt machen musste. Aber irgendwie dreht sich es immer wieder um dieses Volk. Und auch die letzten Monate merken wir, ja, mit dem neuen militärischen Konflikt nach dieser grausamen Terrorattacke, es steht wieder im Mittelpunkt und es kommt nicht zur Ruhe. So, wenn du deine Zeitung aufschlägst, ich weiß nicht, ja, Fußball, Israel, Trump. So, gefühlt ist das alles, was unsere Zeitungen gerade können. Und es wird wieder heiß diskutiert. Welche Verantwortung haben wir denn? Auch ganz spezifisch als Deutsche mit der Geschichte, mit der tragischen Geschichte des letzten Jahrhunderts. Welche Verantwortung haben wir als Land? Welche Verantwortung haben wir als Christen? Was machen wir? Und was diese Predigt nicht leisten kann, das will ich einfach gleich vorausschieben, ist, wir machen keine politische Beurteilung der aktuellen Situation. Ja? Wir reden jetzt nicht drüber, ist das, was Israel macht, alles richtig oder nicht? Oder darum soll es nicht gehen, sondern was ich versuchen will, mit uns nochmal zu reflektieren, ist eine grundsätzliche Position. Juckt uns dieses Volk oder nicht? Mehr oder weniger, wie machen wir es? Und darum geht es ja auch bei GPS, eine Standortbestimmung zu machen. Und von der aus kann man dann weitere Dinge in den Kleingruppen oder am Mittagstisch miteinander besprechen. Wagen wir einen Versuch. Wenn wir in Gottes Bibliothek reingucken, wir haben vor 2 Wochen über die Bibel geredet und das ja ein zuverlässiges Dokument ist, in dem Gott sich offenbart und seine Geschichte schreibt, da finden wir die Geschichte mit Gottes Volk. Und damit ich euch die nicht komplett einmal wiederholen muss, habe ich zumindest einen Teil davon als Videoclip dabei. Ich hoffe, es klappt.
Und Gott schloss einen Bund mit einem Mann namens Abraham. Das Land, das du vor dir siehst, ist deins. Durch deine Nachkommen will ich die ganze Welt segnen. In wenigen Generationen wuchs Abrahams Nachkommenschaft zu dem großen Volk Israel heran, das den Ägyptern Angst machte und deshalb von ihnen versklavt wurde. Durch den demütigen Anführer Mose führte Gott die Israeliten aus Ägypten heraus in Richtung verheißenes Land. Während ihres Marschs durch die Wüste gab Gott ihnen Gebote, damit die Israeliten nach Gottes Willen zu leben lernten. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung voller Jammern und Klagen führte Gott das Volk Israel zurück ins gelobte Land. Nach dem Sieg feierte das Volk seinen Gott, doch wenig später wandte es sich wieder von ihm ab und ging eigene rebellische Wege. Das wurde zu einem Muster für viele Generationen. Zurück im gelobten Land fiel es Israel anhaltend schwer, Gottes Wegen zu folgen. So wurde Saul Israels erster König, aber er beging große Fehler, vor allem kehrte er Gott den Rücken zu. Da wählte sich Gott den mutigen jungen David als nächsten König. Unter Davids Herrschaft wurde Israel reich von Gott gesegnet. David gab seinen Thron an seinen Sohn Salomo weiter, dem Gott viel Weisheit gab. Salomo baute einen prächtigen Tempel, doch mit der Zeit kam Salomo von Gottes Wegen ab und sein Reich zerfiel in 2 Teile, Israel und Juda. Gott schickte Propheten, die beide Völker aufriefen, auf Gottes bessere Wege zurückzukehren, aber sie wollten nicht hören. Gottes Volk wurde aus dem gelobten Land vertrieben, der Tempel wurde zerstört und viele wurden als Sklaven weggeführt. Aber auch im Exil sprach Gott seinem Volk Mut zu durch die Propheten. 60 Jahre später wurde diese Hoffnung wahr, als das jüdische Volk freikam und ins versprochene Land zurückkehrte. Gottes Boten wiesen auf einen kommenden König, den Messias, der Israel wieder aufrichten und ein Reich des Friedens begründen wird. So lebte das jüdische Volk in Hoffnung. Und Gott sprach 400 Jahre lang nicht mehr durch Propheten. Aber dann leitete Gott einen ganz neuen Abschnitt seiner Geschichte ein. Israel gehörte inzwischen zum Römischen Reich und die Juden sehnten sich nach dem Messias, einem Befreier. Die Jungfrau Maria brachte einen Jungen auf die Welt, dem sie den Namen Jesus gab, einer, der rettet. Engel verkündeten, dass er der Messias sei. Und Gott schloss einen Bund mit einem Mann namens Abraham. Das Land, das du vor...
Da war die Wiederholung an. Wir hören mit Jesus auf und dann kommt, was wir wahrscheinlich alle kennen, Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt. So, Jesus offenbart sich als der, den der versprochen war, als dieser Messias, über den es so viele hunderte Prophezeiungen gab. Und dann geht es weiter. Es entsteht die Kirche durch ihn, ja, öffnet sich Gottes Heilsplan von diesem Volk begrenzt hin zu den Heiden. Ja, da gehören wir auch dazu, alle Nicht-Juden. Wir sind eingeladen mit in Gottes Heilsplan. Und dann geht es in Israel so weiter, dass sie den Aufstand proben gegen die Römer. Das können wir verstehen, ja. Die Römer waren nur stärker, sie zerstören den Tempel. Wir sind so 70 nach Christus und verstreuen das Volk vollends in alle Himmelsrichtungen. Und dann sind sie zerstreut bis zu dieser unglaublichen Geschichte der Staatsgründung im letzten Jahrhundert. Das, was keiner gedacht hätte über ja, fast 2000 Jahre, wenn man genau anguckt, wo haben Juden gelebt in dieser Zwischenzeit, dann müssen wir sagen, 2500 Jahre sind vergangen, bis wieder in Israel selber die meisten Juden auf diesem Planeten leben. So, sie haben eine bewegte Geschichte, eine verrückte Geschichte, eine, ich finde, wenn man sie so nüchtern betrachtet, fast absurde Geschichte, die kein anderes Volk auf dieser Welt hat. Und die Frage ist, wie positionieren wir uns als Christen diesem Volk gegenüber? Und da wollen wir reingucken bei Paulus. Paulus war selber Jude. Er hat die christliche Kirche richtig verfolgt. Er hat es gehasst, weil er dachte, Gottes Weg ist nur mit den Juden, ganz klar definiert, durchs Gesetz einhalten. Und er wollte verhindern, dass der Messias nicht kommen kann, weil das Volk nicht auf Spur ist. So, und dann kam dieser Jesus. Er glaubte nicht, dass es der Messias war. Und er hat angefangen, die Kirche zu verfolgen. Und dann begegnet er Jesus und sein Leben dreht sich um 180 Grad. Und Gott benutzt genau diesen Paulus, um den Heiden, ja, und ganz irgendwo am Ende auch den Göppingern, das Evangelium zu erklären, wer Jesus ist. Und er gründet im ganzen Mittelmeerraum Kirchen. Er schreibt einen Großteil von Gottes Bibliothek, von dem zweiten Teil, dem Neuen Testament. Und er schreibt auch an die Christen in Rom. Und die kannte er damals noch gar nicht. So, Paulus ist unterwegs und er hat mitgekriegt, da in Rom hat sich eine Kirche formiert von Menschen, die diesen Jesus als ihren Retter anerkennen und anfangen, ihm nachzufolgen. Und er hatte diese große Hoffnung, sie eines Tages zu besuchen, tut es er am Ende auch, aber er schreibt ihnen so im Vorhinein einmal meine theologische Überzeugung. So, deswegen manchmal kompliziert, das ist ziemlich lang, hat viele Themen, dieser Römerbrief. Und unter anderem kommt er an diesem Punkt vorbei. Was ist mit den Juden? Wie gehen wir jetzt als die, die wir Jesus Christus als unseren Retter angenommen haben, mit dem um, was vorher war? Und die hatten ja damals keine Bibeln wie wir digital und 15 Versionen daheim im Regal stehen, sondern die hatten ein paar Schriftrollen und hatten vor allen Dingen Augenzeugen, die durch die ganze Welt gelaufen sind und von diesem Jesus erzählt haben. So, sie kannten die jüdische Geschichte vermutlich gar nicht. Und er geht mit ihnen ins Gespräch darüber, warum sollte uns Israel interessieren. Und Paulus, er vermeidet die Extreme tatsächlich und positioniert sich ein bisschen in der Mitte. Und das wollen wir angucken. Wenn du heute Nachmittag Zeit hast, mit einem schönen Kaffee im Garten vielleicht, dann empfehle ich dir Römer 9 bis 11 zu lesen. Wir werden ein paar Abschnitte daraus lesen. Wenn du deine Bibel dabei hast, gerne in Römer 9 mal aufschlagen. Und Paulus fängt wie folgt an. Was ich euch jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, er selber ist Jude, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. So, Paulus startet seinen Römerbrief und er ist begeistert und zeigt auf, wie genial Jesus Christus ist. Und dann kommt dieser Cut in Kapitel 9, wo er sagt, hey, und eins, das betrübt mich zutiefst. Da ist richtig, richtig viel Schmerz, dass mein Volk, aus dessen Mitte dieser Jesus doch gekommen ist, ihn nicht erkannt hat. Zu großen Teilen. Dass sie zu großen Teilen nicht bereit waren, ihm zu folgen. Und er schreibt weiter, ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. So, Paulus, klar, natürlich, er ist selber Jude, aber er teilt so ein Herz für dieses Volk und sagt, hey, ich wäre sogar bereit, mein Heil in Jesus Christus aufzugeben. Ich wäre bereit, in die ewige Verdammnis zu gehen, wenn mein Volk diesen Messias erkennen würde. Er meint es wirklich ernst. Und dann führt er auf, warum es wichtig ist. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, in diese Thematik einzusteigen und sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Ja, wir glauben an Christus. Ja, wir sind keine Juden und wir könnten versuchen, davor so diesen Cut zu machen und sagen, und alles davor braucht uns nicht zu interessieren. Aber Gott hat eine Geschichte geschrieben. Jesus selber ist seiner irdischen Herkunft nach Jude. Und Paulus wollte, dass diese vor allen Dingen nicht jüdischen Christen in Rom das verstehen. Jetzt sind wir nicht Rom, wir sind Göppingen, aber ich glaube, wir sind in einer ähnlichen Situation. Der geistliche Reichtum vom Volk Israel ist groß und wir dürfen durch Jesus Anteil daran haben. Ansonsten hätten wir alle Juden werden müssen, mit allem, was dazugehört. Und das ist ganz viel, von dem diese neuen Christen in Rom noch nichts wussten. Und Paulus war es wichtig, dass sie das verstehen, dass wo wir herkommen. Das ist wichtig. Und wir dürfen diese wunderbaren Geschichten nachlesen. Die meisten Bibeln sind ordentlich. Sie haben beide Teile. Es gibt so ein paar, die versuchen nur Neues Testament und Psalm oder so vielleicht noch. Ja, ich empfehle dir, zumindest eine da zu haben oder auf deinem Handy installiert, wo du beides hast. Und diese Geschichten zu lesen davon, was Gott schon Jahrhunderte, Jahrtausende vorher an Geschichte geschrieben hat auf diesem Planeten, bevor nur irgendwer dran gedacht hat, dass die Göppinger auch mal an Jesus glauben könnten. Wir werden darin ganz viele tolle Sachen finden, die unseren Glauben reich machen. Aber es geht nicht nur um Ehrung der Wurzeln oder Geschichtsbewusstsein, sondern es geht auch um Gottes Charakter. Die Frage nach Israel ist auch eine Frage nach Gottes Charakter. So, ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo vieles sehr locker wird, gell? Die meisten Sachen kann man inzwischen monatlich kündigen. Ja, selbst aus einer Ehe kommst du inzwischen halbwegs schnell wieder raus, wenn du das unbedingt möchtest, zumindest rechtlich, ja. Wie ist es mit Gott? Ist er auch so einer, ich will mir halt Israel, fang mal an, Geschichte zu schreiben. Jetzt doch nicht mehr, komm, die Christen sind cooler, fangen wir mit denen neue Geschichte an und switchen das nochmal. Und an dieser Stelle geht es um Gottes Treue. Und Paulus schreibt es, er sagt, es ist nicht nun etwa so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären. Ein bisschen später, denn Gott nimmt seine Gnadenerweise nicht zurück und bereut seine Berufung nie. Und ich finde es für mich auch persönlich und für uns als Kirche ein Fundament, auf das man gut stehen kann. Weil wer wüsste sonst, ob wir die Nächsten sind? Man sagt, nee, komm, die Göppinger, die Panoramakirche, die tun wir wieder zur Seite. Ja, wir machen jetzt doch mit irgendwem anders die Geschichte weiter. Nein, Gott ist ein Gott, der sich durch die ganze Geschichte hindurch, und an den Juden wird es deutlich, zu dem stellt, was er sagt. Dass er ein treuer Gott ist, dass er seine Geschichte durchzieht. Und so manchmal hat es nicht gepasst. Und so mancher Theologe und so mancher Christ ist da schon sehr früh abgebogen, irgendwie in eine falsche Richtung von seinem Denken. Und schon von fast den frühesten Tagen der Kirche an gab es Christen, Jesusgläubige, die angefangen haben, die Juden anzuklagen, zu sagen, hey, ihr habt aber Christus gekreuzigt. Ihr seid schuld. Ihr habt gar nichts anderes verdient, als dass wir euch hassen und ausrotten. Ja, und wir sind jetzt hier die neue Nummer auf dem Spielfeld. So, keiner braucht euch mehr. Schließt eure Synagogen, verzieht euch, die Kirche ist auf dem Vormarsch. Und so wurde schon sehr, sehr früh die sogenannte Ersatztheologie oder Substitutionslehre erfunden, die behauptet, dass die Kirche nun anstelle des jüdischen Volkes getreten ist. So, wir sind jetzt die und davor ist egal. Und es wurde immer wieder trotzdem widerrufen. Aber wir müssen das verstehen, dass dieses Denken sehr, sehr tief über Jahrhunderte in Christen drin waren. Und wenn du Luther zum Beispiel liest, dann findest du raus, hey, der kam mit Römer 9 bis 11 nicht klar. Für ihn war das ein Stein des Anstoßes. Er hat das nicht in sein Herz, in sein Denken gekriegt und war damit nicht alleine. Ja, heute ja, gibt es die Diskussion, wie antisemitisch war Luther. Luther war ein Kind seiner Zeit, so hat die komplette Kirche damals gedacht. Und von ihm kommen dann so tolle Zitate wie das folgende: Das verworfene Gezücht der Juden, dass man ihre Synagoge mit Feuer anstecke, damit Gott sehe, dass wir Christen sind. Boah, da wird uns zum Glück heute übel. Aber es fußt genau auf dieser Idee, dass Gott sein Volk zur Seite geschoben hat und die Kirche erwählt hat und wir, mit uns wird jetzt alles gut. So. Aber wenn du Römer 9 bis 11 liest, wenn du da einsteigst in dieses Herz Gottes, das er durch Paulus auf Papier bringt, dann müssen wir erkennen, Gott hat seine Berufung nicht gereut. Er wird diese Geschichte noch zu einem guten Ende führen und du hast die Wahl, ob du bist wie Paulus, der sagt, hey, mich betrübt, dass dieses Volk ihren eigenen Messias aus ihren Reihen nicht erkannt hat, oder ob du wie Luther wirst und Hass und Aggression führst. Paulus, er hatte sich klar positioniert. Ich weiß nicht, warum Luther es nicht hingekriegt hat, aber wer weiß, was man über unsere Theologie in irgendwelchen Jahren mal sagen wird. Wir lesen das in Römer 11, Vers 1. Was will ich damit sagen? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Niemals! Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Oder will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? Keineswegs. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. Hey, dass Israel den Pause-Button gekriegt haben, nachdem sie Christus nicht als ihren Retter erkennen wollen, heißt nicht, dass sie weg sind. Sondern es heißt, jetzt sind wir dran, als Heiden, als eigentlich ursprünglich nicht Erwählte, ist das jetzt unsere Zeit. Und sie sollen das sehen und neidisch werden, eifersüchtig, dass wir Zugang zu Gott haben durch Jesus Christus. Herr, wenn dein Leben ja, am Kreuz von Golgatha mit Jesus seinem Leben getauscht wurde, hast du Zugang zum Gott des Himmels. Und Paulus tut es an anderer Stelle dann nochmal anders reflektieren. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung, aber Geliebte um der Väter willen. Wir haben also die zwei Perspektiven. So, wenn es um das Evangelium geht, wenn es darum geht, dass Christus der Messias ist, dann sind sie Feinde des Evangeliums. Dann sind sie noch nicht an diesem Punkt, wo sie das erkennen. Und da gehen unsere Wege auseinander. Aber die Erwählung bleibt. Sie sind Geliebte. In Gottes Herzen ist diese Liebe für sie. Und auch wir als Christen dürfen sie lieben, weil wir so viel gemeinsame geistliche Geschichte teilen. So ist ein Fazit eigentlich ein spannendes. Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat, wenn schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet, wie wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Dieses Volk wird noch einmal eine Chance bekommen, Jesus Christus als ihren Messias zu erkennen. Und das passiert schon. Den nächsten Teil überspringen wir. Die Zeit ist weiter, als ich dachte. Es ist zu eurem Vorteil. Paulus führt dann nämlich dieses Bild aus, ich fasse es uns zusammen, und vielleicht kennst du das, von dem Ölbaum, in den ein neuer Ast eingepfropft wird. So, ich weiß nicht, ob du Botanik hoffentlich besser verstanden hast als ich, aber es gibt Baumarten, da kannst du Äste von anderen Bäumen einpfropfen, also ankleben, ja, für den Laien. Ja, und dann wachsen die mit. Ja, so manche macht das, glaube ich, hier die Schlatter, müsste man mal fragen. Ich glaube, mit Obstbäumen geht das auch. Und Paulus benutzt das Bild von einem Ölbaum und sagt, hey, Gott hat Äste rausgebrochen. Israel musste einen Preis zahlen. Es war schon immer der Kampf, Israel als Volk und das wahre Israel, die ihrem Gott geglaubt haben. Und dieser Platz, der frei geworden ist, da hat Gott uns als Heiden eingepfropft, damit wir mit auf diesem Stamm anwachsen und Frucht bringen und mit gedeihen können. Und er gibt uns diese Warnung mit und sagt, hey, das sollte euch nicht überheblich machen. So, wir sind der bessere Ast, wir sind der schönere Ast, der jüngere, wie auch immer, sondern es sollte uns demütig machen. Hey, wir stehen auf der Wurzel der Juden und dem, was sie mit Gott erlebt haben. Und wenn Gott schon die Äste vom Originalbaum nicht verschont hat, da sind wir uns einzubilden, dass wenn wir nicht glauben, dass er uns nicht auch ausbricht. Und so bringt er das in einem juristischen Bild nochmal in seinem Brief an die Epheser auf den Punkt und sagt, die nichtjüdischen Völker sollen mit am Erbe der Juden teilhaben und mit zu dem einen Leib gehören. Auch ihnen gelten jetzt die Zusagen Gottes durch Christus Jesus und das Evangelium. unser Verhältnis als Christen, ja, mal nicht politisch gedacht, als Deutsche zum Volk, zum Staat Israel und all diese anderen Dimensionen, die man aufmachen kann, sondern einfach als Christen im Verhältnis zu Israel. Wir sind gemeinsam Erben dessen, was Gott tun wird, auch in den letzten Tagen. Und die ersten Christen waren Juden und sie trafen sich schon im Tempel. Und auch heute sehen wir eine zunehmende Bewegung von Juden, die sich ihrem Messias wieder zuwenden. Wusstet ihr, dass es heute schon in Israel 30.000 sogenannte messianische Juden gibt? Juden, die in ihrer Kultur, in ihren Riten und Festen und all das, wo wir, wenn wir Lust haben, mitfeiern und wenn nicht, dann halt nicht. Sie bleiben in all diesen drinne, glauben aber, dass Jesus ihr Messias ist. 30.000. Und auch in Deutschland gibt es welche. Zum Beispiel in Stuttgart gibt es eine messianische Gemeinde von Juden, die Christus als ihren Erlöser nehmen. Und so bleibt zum Ende vielleicht folgendes Fazit, das Paulus uns gibt, aus Römer 11, Vers 25. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Gruß an Luther. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Gott ist mit seiner Geschichte noch nicht fertig. Und wir können das heute viel leichter akzeptieren mit der Staatsgründung Israels, dass wir sehen, dass Gott sein Volk auch physisch wieder zusammenführt. Jahrhunderte war das viel, viel schwieriger. Aber ich glaube, wir dürfen gespannt sein, was Gott mit seinem Volk noch vorhat. Und so ist die Frage, wie positionieren wir uns? Was machen wir jetzt damit? Hängen wir jetzt Israel-Flaggen auf und machen den Leuchter auf die Bühne und feiern die Feste wieder mit? Wir könnten. Ich glaube, was wir definitiv nicht können, ist sie zu hassen und zu verurteilen. Heißt nicht, dass wir alles gutheißen müssen, was der Staat Israel macht. Ja, bitte nicht falsch verstehen. Aber wir dürfen sie respektieren, anerkennen, dankbar sein für das, was Gott mit ihnen schon gemacht hat. Ich glaube, wir dürfen Gottes Herz an dieser Stelle wahrnehmen, dass so oft, wenn du die Propheten liest, blutet, weil sie nicht an ihn glauben, weil sie ihm nicht vertrauen. Ich glaube, wir dürfen mit Paulus beten. Er tut es in Römer 10, Vers 1 nochmal zum Ausdruck bringen und lädt die Kirche ein, dass wir mit ihm beten, dass sie gerettet werden, dass sie ihren Messias erkennen. Das dürfen und sollen wir als Christen tun. Und auch, und da sind wir anders als ja, manche andere Kirche in diesem Land vielleicht, wir dürfen ihnen da, wo wir können, zum Beispiel über unser Missionswerk Epte 28, dürfen wir den Juden von Jesus erzählen, dass er ihr Messias ist und dass er gekommen ist, weil sich ihre Prophetien erfüllt haben. Und wir dürfen eins, und das wollen wir zum Ende machen, und ich lade dich ein, aufzustehen, wenn du das möchtest. Wir dürfen bitten für den Frieden in Jerusalem. Da ist sogar eine Verheißung dabei. Es soll denen wohlergehen, die dich lieben. Und dann lass uns das zum Abschluss tun. Egal, wo du stehst, egal, ob es dich nochmal neu zum Nachdenken gebracht hat oder wie auch immer. Ich glaube, eins können wir als Kirche tun, für Israel beten. Das wollen wir tun, bevor wir nochmal einen Song starten. Jesus, wir stehen auf den Schultern deines Volkes, das du berufen hast und dessen Ende noch in deinen Händen liegt. Und ich glaube, wir werden staunen, was du noch vorhast. Jesus, und wir wollen beten. Du weißt um dieses kleine Volk in diesem kleinen Land, das es so schwer hat. Und wir wollen nicht alles rechtfertigen, aber wir wollen dich bitten, dass du Frieden schenkst. In ihrem Land, in ihren Herzen und dass mehr und mehr, dass wir wollen unsere 30.000 messianischen Geschwister einfach segnen und dass sie in ihrem Volk von dir erzählen können und auf Glaube stoßen. Herr, wann immer diese Zeit vorbei ist, und wir danken dir dafür, dass wir mit eingepfropft wurden, dass es jetzt unsere Zeit ist, dass wir Germanen auch von dir hören durften, an dich glauben dürfen. Aber wenn diese Zeit vorbei ist, Herr, wir beten, dass du dein Volk nochmal neu abholst, dass du ihnen nochmal neu begegnest. Und wir wollen sie segnen, dass du, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der du auch unser Gott bist, dass du ihnen begegnest und dass du dieses Land segnest in ihrer schwierigen Situation, dass du Weisheit schenkst, dass du Frieden schenkst, dass du Liebe schenkst und dass du Erkenntnis schenkst, dass du der eine wahre Gott bist. Segne Israel. Amen.